guten Abend. Mein Name ist...
Ja, schönen guten Abend.
Thomas Steininger, einen schönen guten Abend. Hier höre ich schon Frank Mayer, unseren Studiengast. Ich begrüße unsere Zuhörer sehr herzlich zu Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Und heute zugeschaltet ist Dr. Frank Mayer. Frank, du bist offensichtlich schon mit in der Leitung. Hallo, schön dich zu hören.
Hallo Tom, guten Abend. Kannst du mich hören? Und
ich höre dich sehr gut. Und wir
ich
haben.
Freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben dich eingeladen als praktischen Arzt, der einen sehr starken Hintergrund hat, einerseits in anthroposophischer Medizin, aber wie ich im Vorgespräch von dir gehört habe, auch in tibetischer Medizin und auch im Zusammenhang mit unserem letzten Magazin Evolve, das ja über Körper und Körperlichkeit geht, wollten wir mit dir als Arzt mit eben deinem speziellen Hintergrund und deiner praktischen Erfahrung gern über ein Thema sprechen, das einerseits ein Thema ist, das eine gewisse allgemeine Bedeutung hat oder das öfters angesprochen wird, nämlich Körperweisheit, die Weisheit des Körpers. Andererseits, so vermute ich einmal, dass dieses Thema größere Tiefen hat, als wir uns normalerweise dem Thema nähern. Lass mich doch einfach als Frage so einsteigen mit deiner Arbeit, in deinem Arbeitsfeld als praktischer Arzt. Was würdest du sagen, ist denn die Beziehung zwischen Körper und Bewusstsein? Gibt es hier eine Beziehung? Ist das so, dass wir einerseits, kann man ja sagen, ist ja ein üblicher Blick, einfach in körperliche Wesen sind, die als Nebenprodukt Bewusstsein haben. Es gibt auch den Blick, dass hier wir bewusste Ichs sind, die einen Körper haben. Was ist das Verhältnis zwischen dem, was ich als Bewusstsein empfinde und dessen, was ich als Körper wahrnehme? Was wäre da so dein erster Einstieg als Antwort?
Zwischen Körper und Bewusstsein ist ein Verhältnis, das sehr viele Probleme aufwirft für viele Menschen, weil ich denke, dass das Bewusstsein, soweit man Bewusstsein als es versteht, also als etwas, was körperlos ist, und den Körper als etwas, was materiell ist, also den Beschränkungen der materiellen Welt unterliegt, in seinen Grenzen. Also es zwei sehr unterschiedliche Elemente sind. Und ich glaube, ganz, ganz viele Konflikte, die der Mensch und auch die Menschheit durchmachen mussten, hängen damit zusammen, dass diese beiden so unterschiedlichen Elemente nicht so ohne weiteres zusammenkommen, nicht so ohne weiteres in eine Harmonie kommen, sondern sich gegenseitig stören. Und das ist nicht auch der Hintergrund für viele Erkrankungen, mit denen ich dann konfrontiert bin im Alltag.
Wenn ich da nachfragen darf, wenn du sagst, Körper und Bewusstsein stören sich gegenseitig, wie zeigt sich das?
Sich beispielsweise, dass Menschen gerne hätten, dass sich ihr Körper anders verhält, dass er ihnen mehr Kraft gibt, dass er ihnen keine Beschwerden macht, dass er unsterblich ist und in seinen Möglichkeiten genauso unbegrenzt, wie wir uns in unserem Bewusstsein, zumindest in unseren glücklichen Momenten, als grenzenlos, zumindest anspruchsvolle Wesen erleben. Also der Körper setzt uns Grenzen und das Bewusstsein ist nicht so ohne weiteres bereit, diese Grenzen zu akzeptieren, und daraus resultieren dann viele Momente der Überforderung beispielsweise.
Das heißt, Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, es ist die Natur des Bewusstseins, grenzenlos zu sein, es ist die Natur des Körpers, begrenzt zu sein, und wir gestehen dem Körper seine Begrenztheit nicht zu.
Gestehen dem Körper seine Begrenztheit nicht zu. Ja, den Eindruck habe ich schon sehr stark, und vor allem in diesen Situationen, wo Menschen krank werden oder ins Lebensende kommen und diese Grenzen erfahren müssen, dann macht sich der Körper dann wirklich sehr, sehr störend bemerkbar, und alle medizinischen Fortschritte, die wir heute haben, alle Bemühungen der Medizin sind heute darauf gerichtet, dieses sich störend geltend machen des Körpers in vielen, vielen Situationen, wo wir ihn überfordern oder wo wir nicht, sage ich jetzt mal ganz salopp, gut mit ihm umgehen, diese Momente, wo der Körper sich bemerkbar macht, die werden übertönt, unterdrückt, unspürbar gemacht, indem man eben versucht, sozusagen dann die entsprechenden Störfaktoren runterzuregeln, beispielsweise indem man Schmerzen mit Schmerzmitteln nehmen wird, ohne vielleicht ausreichend nach der Ursache zu fragen, oder indem man Mittel gibt, die wach machen oder die müde machen, je nachdem, wo man die Probleme erlebt.
Wie würde zum Beispiel ein Verhältnis aussehen, wo Körper und Bewusstsein sich gegenseitig nicht stören? Ich nehme mal an, was müsste sich hier in dem Bewusstsein ändern, dass das Bewusstsein, ich formuliere es mal so, in Harmonie mit dem Körper ist oder dem Körper entspricht?
Bewusstsein in Harmonie mit dem Körper kommt spontan oder dadurch, dass man eben bewusste Anstrengungen unternimmt, um das Bewusstsein, aktive Anstrengungen unternimmt, um das Bewusstsein in Harmonie mit dem Körper zu bringen, dann erlebe ich das als eine Situation, in der man einfach offen, glücklich und zufrieden ist mit dem, was im Moment gerade in einem und um einen und mit einem vorgeht. Das kann bei einem Spaziergang sein, beim Betrachten eines Kunstwerkes, bei der Meditation, in der Sexualität oder im Sport, aber es sind Situationen, wo der Geist mit der Seele, der Geist mit dem Körper im Einklang ist, und interessanterweise sind das auch Situationen, in denen, wenn man den Körper untersucht, der Körper mit sich selber im Einklang ist, der Organismus mit sich selber im Einklang ist, da gibt es den Begriff der Kohärenz. Also im Körper finden ja unglaublich viele Vorgänge statt, die eigentlich, um gesund zu sein und gesund zu bleiben, optimal aufeinander abgestimmt sind. Beispielsweise Herzschlag, also der Herzrhythmus, der Atemrhythmus, der Rhythmus, Regulation bis hin zu den Rhythmen der Verdauung oder auch den ganz schnellen Rhythmen, die sich im Nervensystem zeigen als EEG-Wellen. Und wenn ein solcher Zustand hergestellt wird, wo Geist und Körper und ich sag mal jetzt, ohne dass ich es bisher definiert habe, Seele, Erleben miteinander im Einklang sind, dann zeigt sich das auch in körperlicher Gesundheit. Und das ist für mich das Faszinierende. Das ist für mich etwas, was für mich wie so eine Art Schlüsselpunkt zum Verständnis auch der aktuellen Gesundheitskultur ist, in der ja Meditation und Spiritualität eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Wenn du sagst, in der Meditation und Spiritualität eine ganz, ganz große Rolle spielen, meinst du hier bestimmte Bereiche der Diskussion um Gesundheit? Oder wo siehst du diese große Rolle, die Meditation und Spiritualität hier spielen?
Ich beobachte, ich sehe einen großen Unterschied, wenn möchte jetzt mal nur die Meditation betrachten, aus den Gründen, in den Motivationen, aus denen heraus Menschen zu allen Zeiten meditiert haben, vor 100 Jahren oder vor 500 oder 1000 oder 4000 Jahren, dann waren das Motivationen, die entweder religiös waren oder die beispielsweise überwiegend, zumindest in der Anthroposophie, auf Erkenntnis gerichtet sind. Das Grundwerk von Rudolf Steiner heißt ja, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, und da wird ein meditativer Schulungsweg, ein Übungsweg eingeführt. Heute meditieren Menschen und heute gehen Menschen spirituelle Wege, um gesund zu bleiben. Sie versuchen eine Art durch geistige Aktivität, durch bewusste Aktivität, das Verhältnis von Körper und Bewusstsein, von Körper und Seele so zu regulieren, dass nicht nur dieses Verhältnis ein harmonisches wird, sondern das findet seinen Ausdruck eben auch in Gesundheit. Und das ist etwas, was sich nach was ganz Neues ist, dass das sozusagen ganz im Vordergrund steht.
Ich nehme an, dass du hier Gesundheit aber auch in einem tieferen Sinne meinst von dem, was wir herkömmlich unter Gesundheit verstehen. Wenn ich das richtig auch deinem Buch entnehme, spielt in deinem Denken auch ein Wort, die Salutogenese, eine große Rolle, die ja auch, da geht es ja auch um diese Frage, was, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, Gesundheit eigentlich ist oder sein könnte und wie wir es entwickeln können.
Ja, also Gesundheit ist ja etwas, was man aus unterschiedlichen Richtungen betrachten kann. Gesundheit ist etwas, was man aus der Sicht der Pathogenese betrachten kann. Pathogenese bedeutet Entstehung der Krankheiten. Und man betrachtet eigentlich nur sozusagen die Störfaktoren, die den Körper aus dem Gleichgewicht bringen, und versucht, diese zu eliminieren oder deren Schäden, die angerichtet werden, wieder auszugleichen. Also beispielsweise ein Antibiotikum zu geben, um einen Mikroorganismus zu entfernen, oder man setzt eine Prothese ein oder im Extremfall transplantiert man ein Organ, um einen angerichteten Schaden wieder auszugleichen. Aber es gibt eben auch die Salutogenese. Und Salutogenese im weiteren Sinne, im engeren Sinne, ist es ein psychologisches Konzept von einem Psychologen, der bestimmte Kriterien für Menschen aufgestellt hat, die aktiv ihre Gesundheit bewahren, auch in extremsten Verhältnissen, von Aaron Antonovsky. Aber im weitesten Sinne bedeutet Salutogenese nicht nur zu gucken, was macht uns krank, und wie können wir da Krankheitsfaktoren eliminieren oder ausgleichen, sondern was für Faktoren machen uns gesund. Und diese Faktoren, die Gesundheit wiederherstellen, die sind eben bisher viel zu wenig untersucht worden in der Medizin und erst in den letzten Jahrzehnten eben auch angeregt durch diese breite Gesundheitsbewegung, die Meditation, Yoga, Tai Chi, Qigong und viele andere Kulturtechniken, die aus der asiatischen Kultur nach Europa und nach Amerika zunächst gekommen sind, untersucht, erst angeregt durch diese Forschung, durch diese Entwicklung begann man zu untersuchen, was gibt es denn für Faktoren, die Menschen gesund erhalten, die positiv sind, die im Körper oder im Organismus verborgenen Potenziale, sich selbst zu heilen, freisetzen. Und da kommen ganz interessanterweise dann Faktoren wie Optimismus, Gelassenheit, Akzeptanz, also ganz, ganz vieles, was auch in der spirituellen Schulung und anderen Hintergründen eine Rolle spielt. Und das deutet für mich einfach darauf hin, dass der Körper eben tatsächlich eine Art inneres, Psychologe Goleman, Daniel Goleman hat es mal ein körpereigenes Ethiksystem genannt, dass so etwas existiert, dass der Körper eben auch in der Lage ist, sozusagen angeregt durch positive Emotionen sich selber zu heilen und in einen optimalen Zustand zu bringen der Gesundheit, indem er Potenziale freilegt, die in ihm bereits vorhanden sind und die eigentlich nur darauf warten, sozusagen die Möglichkeit zu haben, sich zu entfalten.
Lass mich hier zwei Fragen dazu stellen. Das eine ist, du hast jetzt zwei oder drei Begriffe auch genannt, so wie Gelassenheit, was gesund macht. Wenn du da einfach noch mehr sagen könntest, was ist das aus deiner Erfahrung heraus einfach, was gesund macht, auch als Bewusstsein. Und das Zweite, wenn du von einem Ethiksystem des Körpers sprichst, da sind wir schon ein wenig an dem Thema, das wir hier auch als Titel für diese Sendung genommen haben, der Körperweisheit. Da sprichst du dem Körper etwas zu, wo ich gerne nachfragen würde, was das sein mag, ein Ethiksystem meines unseres Körpers.
Also, wie war nochmal die erste Frage?
Einfach dieses Statement, das du gesagt hast, dass unsere Gesundheit einfach durch Bewusstsein gefördert werden kann, ja, dass es eine Haltung gibt, ganz einfach, dass es eine gesunde Haltung gibt. Das ist eigentlich ein einfaches
ein Beispiel.
Einfaches deutsches Ausdruck, und das kennt auch jeder, aber eine gesunde Haltung jetzt in einem tieferen Sinne, was ist das, eine gesunde Haltung eigentlich?
Ja. Also, das jetzt mal ganz gesagt, ich könnte da jetzt viele Beispiele sagen, vielleicht sage ich tatsächlich mal einige Beispiele aus meiner Praxis. Eine 94-jährige Dame, die ich wirklich bewundere, weil sie ganz, ganz viele Schicksalsschläge weggesteckt hat, schon seit über 20 Jahren allein lebt, wirklich mit sehr, sehr starken körperlichen Einschränkungen, sehr aktiver Mensch, der schon seit langem nicht mehr die Wohnung verlassen kann, alleine lebt und, die aber trotzdem immer freudig ist und sogar andere in der Lage ist, andere Menschen, denen es viel besser geht, aufzumuntern und Freude zu geben. Die hat die Tendenz, wenn ihr etwas passiert, wenn ihr etwas zustößt, wenn in ihrem Krankheitsverlauf es Komplikationen gibt, die erste Reaktion, die von ihr kommt, die ersten Worte, das klingt jetzt banal, aber es ist tatsächlich bei ihr nicht so dahingesagt, sondern es kommt aus ihrer tiefsten Überzeugung, sie sagt, das macht nichts, das wird schon wieder. Das ist passiert, das können wir, aber das wird schon wieder gut. Also so eine Art Urvertrauen, das Menschen in sich und in die Welt haben und auch eine Erfahrung oder eine Urvertrauen und eine Überzeugung davon, dass sich die Dinge verändern werden, dass nichts so bleibt, wie es ist und dass es sich nicht lohnt, über diese Dinge, die einen im Moment belasten, zu viele Gedanken zu machen, sondern dass es wichtig ist, in die Zukunft zu schauen und dass sich die Welt natürlich verändern wird, dass die Situation morgen schon wieder eine andere sein wird, so eine Art Urvertrauen. Das ist ein ganz, ganz positiver Faktor. Man könnte auch sagen, Optimismus oder Positivität. Positivität ist ja auch etwas, was man üben kann auf einem spirituellen Schulungsweg, bei den sogenannten sechs Eigenschaften in der Anthroposophie, die man übt, ist die Positivität ganz, ganz wichtig, dass man eine Situation nicht nur unter ihren negativen, bedrohlichen Aspekten ansieht, was oft sehr nahe liegt, wenn man unter Stress steht, sondern dass man sich bewusst darum bemüht, eben auch die positiven Aspekte einer Situation zu untersuchen. Und das fällt zum Teil schwer, weil wir zum Teil, man sagt, durch die Evolution bedingt darauf trainiert sind, in einer Situation, gerade wenn wir gestresst sind, zunächst sozusagen mal die Vielfalt der Dinge, die uns entgegentreten, auf Bedrohliches, auf Negatives hin abzuscannen, bevor man an die positiven Dinge herangeht. Also Positivität, Optimismus wäre so ein positiver Faktor. Wenn wir über Salutogenese reden und wenn wir über Pathogenese reden, dann auch um das nochmal zu illustrieren, dann ist es einfach so, es gibt Menschen, die haben vergleichsweise kleine Einschränkungen, beispielsweise ansonsten gesunde Menschen, die Rückenprobleme haben, Bandscheibenschäden oder Gelenkprobleme oder sonstige Dinge, die ihnen Schmerzen machen. Und diese Menschen, die machen aus dieser relativ kleinen Einschränkung ein Riesenproblem, weil sie sich fortwährend damit beschäftigen und sich überlegen, was passiert, wenn das schlimmer wird, werde ich im Rollstuhl sitzen, brauche ich vielleicht eines Tages ein künstliches Gelenk, wie ist das mit den Schmerzmitteln, die ich jetzt nehmen muss und so weiter und so fort. Und das sind einfach Menschen, die von Natur aus dazu neigen, eben nicht positiv und nicht optimistisch zu sehen, zu sein, sondern an jeder Gelegenheit zunächst mal das Negative, Bedrohliche herausfinden. Und wenn man solche Menschen dann auch als Patienten näher kennenlernt und sich mit denen vielleicht über gar nicht über gesundheitliche Fragen unterhält, sondern darüber unterhält, wenn man das nächste Mal in Urlaub fährt. Und so wie das mir ging, ich vor Freude gestrahlt habe, weil ich einen schönen Urlaub vor mir hatte und mein Gegenüber dann sagt, oh, da musst du aber aufpassen, das ist ganz gefährlich, dort sind Steine, auf denen kannst du ausrutschen und Schlangen, die können dich beißen und mir auf einmal klar ist, so ein Mensch lebt eigentlich beständig in Angst und beständig in der Stresssituation und Angst davor, einen Schaden zu erleiden, dann entwickeln sich natürlich verhältnismäßig kleine gesundheitliche Einschränkungen, sehr negativ und werden eines Tages zum Riesenproblem, das dann tatsächlich bis hin zum Rollstuhl, bis hin zur Berentung und bis hin zu einer schweren Depression führen kann.
Ist das das auch, was du meinst, mit dem Begriff Ethik des Körpers?
Mit dem Begriff Ethik des Körpers meine ich, dass unser Organismus tatsächlich tief reagiert auf die Verhaltensweisen oder auf die Betrachtungsweisen, auf die Einstellungen, die wir üben, beispielsweise in der Anthroposophie, wenn wir diese sogenannten Nebenübungen machen von Rudolf Steiner, gibt es so einen Satz von Eigenschaften, die man sich systematisch erwerben kann. Ich finde, das sind eigentlich zeitlose Eigenschaften, die sich in jeder spirituellen Tradition zum Teil mit etwas anderen Begriffen finden, Gelassenheit, Positivität, Gleichmut, Unbefangenheit. Das Ethiksystem des Körpers bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, dass das eben Eigenschaften sind, die nicht nur sozusagen spirituelle Früchte bringen werden, so wie das vielleicht ursprünglich gedacht war von Rudolf Steiner, wenn er solche Elemente in seinen Büchern, in denen es um die Erlangung höherer Erkenntnisse ging, vorgestellt hat, sondern dass diese Eigenschaften tatsächlich vom Körper auch positiv aufgenommen werden, von unserem Organismus positiv aufgenommen werden und zu mehr Gesundheit und zu mehr Befriedigung, zu mehr Wohlbefinden, letztlich auch zu mehr Lust auf körperlicher Ebene. Und das meine ich mit körperlichem Ethiksystem, oder das meinte Goleman, der diesen Begriff nur mal so nebenbei in den 90er Jahren in einem Gespräch mit dem Dalai Lama gebracht hat, nachzulesen, einen dieser Dialogbände von dem Mind Life Institute von dem 14. Dalai Lama mit christlichen Botschaften. Das ist für mich dieses Ethiksystem des Körpers. Der Körper ist sozusagen die Richtschnur dafür, wie wir uns ethisch, moralisch, spirituell in einer Art und Weise vorhanden, wie sie früher von Religionen und geistigen Lehrern angefordert wurde.
Da möchte ich gerne jetzt nachhaken. Da sagst du ja eigentlich was sehr Fundamentelles. Du sagst, dass der Körper eigentlich hier eine Rolle übernimmt, die traditionell spirituelle Lehrer übernommen haben. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ich kann das erklären. Ob ich das erklären kann, warum das so ist?
Warum du das so siehst, ja.
Weil ich das so erlebe.
Okay.
Weil ich das bei mir selber so erlebe, dass mich Gelassenheit, Positivität und Unbefangenheit gesund erhalten. Und weil ich das auch bei meinen Patienten so sehe. Okay. Und weil es auch eine ganze Reihe von Studien gibt, die das belegen. Ich sehe einfach, dass Patienten, die bestimmte Krankheiten entwickeln, beispielsweise Nervenkrankheiten, Parkinson, als ein Beispiel, dass das Menschen sind, die fortwährend in Angst und in negativen Erwartungen leben. Und mich wundert es dann nicht, wenn eine Studie erscheint, die das bestätigt, die einfach zeigt, Optimismus schützt vor Parkinson. Und so geht das für ganz, ganz viele andere Erkrankungen auch. Gelassenheit führt dazu, dass man eben sich von seinen Emotionen ja nicht so ohne weiteres überwältigen lässt, egal ob es positive oder negative Emotionen sind, sondern sich sozusagen Freiraum bewahrt, um zu entscheiden, ob man seinen Emotionen folgen will, ob man diesen Impuls aufgreift oder nicht. Und Gelassenheit führt auch dazu, dass langfristig das Herz gesünder bleibt bei Menschen, die Gelassenheit gelernt haben, entweder spontan oder aktiv dadurch, dass sie meditieren oder irgendeine andere Bewusstseinstechnik gewählt haben, um zu mehr Gelassenheit zu kommen. Und dasselbe gilt auch für die Unvoreingenommenheit, also die Offenheit für alles Neue, Menschen, die offen sind für alles Neue, die sich für die Welt interessieren und die vor allem in unserer Welt, die sich ja so unglaublich verändert und beschleunigt in den letzten Jahrzehnten und Jahren und immer schnellere, faszinierende Veränderungen durchmacht, wer dafür offen bleibt, schützt sich am besten gegen Demenz und gegen andere Krankheiten, die dann entstehen, wenn man sozusagen immer nur an dem Alten festhalten möchte und in die Vergangenheit orientiert ist und dann bei dem bleiben möchte, was man immer schon kennt und wie man es immer schon gemacht hat. Also das ist für mich dieses körpereigene oder organismuseigene Ethiksystem. Und warum das jetzt so ist, warum das, was der Seele gut tut, letztlich in einem spirituellen Sinne oder in einem geistigen Sinne positiv gesehen wird, warum das auch dem Körper gut tut, warum das so ist, dafür gibt es sicher philosophische Erklärungen, die ich jetzt hier nicht ausführlich und schlüssig darstellen kann, nur so viel. Ich habe den Eindruck, dass Körper und Geist und Seele, dass das alles ein Kontinuum ist. Es gibt ja das, dieses Phänomen der Also, dass man eben tatsächlich sieht, dass wenn man, das ist ein ganz einfaches Beispiel, ein Baum bildet eben in seiner ganzen Gestalt die Form ab, die sich auch im einzelnen Blatt zeigt oder in der einzelnen Frucht zeigt. Oder ein Farn sieht als Ganzer ganz ähnlich aus, wie wenn man einzelnen Farnwedel betrachtet. Dasselbe gibt es auch als Phänomen bei den inneren Organen, bei den Darmzotten und bei ähnlichen Strukturen. Und diese Selbstähnlichkeit, die setzt sich meines Erachtens nach im ganzen Organismus eben ein bisschen zu seelischen und geistigen Prozessen fort, sodass man tatsächlich sehen kann, dass wenn Menschen aufgrund ihrer Konstitution, also aufgrund ihres Seins, so wie sie sind, ihres Temperaments, wenn die bestimmte Fähigkeiten haben und auf der anderen Seite auch bestimmte Schwachstellen im Seelischen, dass es diesen Menschen meistens auch körperlich gut tut, wenn sie daran arbeiten, diese Schwachstellen zu überwinden und gerade da, wo sie schwach sind und wo sie immer wieder einknicken, stark zu werden. Also wenn beispielsweise ein Choleriker, ein Mensch, der eben sehr schnell wütend und zornig wird und die Züge loslässt, wenn der lernt, mit seinem Temperament umzugehen, dass der in der Regel auch körperliche Vorteile hat und dass gerade diese körperlichen Früchte, diese Gesundheit, die man dadurch erlangt, die Menschen auch motiviert, einen solchen Weg zu gehen.
Das heißt, Gesundheit ist eben etwas sehr Tiefgreifendes und diejenige Instanz, die mir eigentlich das meiste über Gesundheit sagen kann, ist meine Körperwahrnehmung, ist meine Körperlichkeit.
So würde ich das sehen. Ich glaube, dass der Körper sehr viel mehr über uns weiß und darüber weiß, was uns gut tut, als wir selber über den Körper wissen und über uns wissen. Und das meine ich mit Weisheit des Körpers. Wissen natürlich in Anführungsstrichen.
Ja. Aber das ist ein spannender Satz, dass der Körper sehr viel mehr über uns weiß, als wir über unseren Körper wissen. Weil einerseits ist dieser Satz ja intuitiv einleuchtend. Ich glaube, dem würde man schnell zustimmen. Andererseits ist das ein sehr tief reichender Satz. Erstens stellt sich dann die Frage, was mit Wissen gemeint ist. Und andererseits sind wir hier ja mitten im Thema der Weisheit des Körpers, so wie du sie angesprochen hast. Und wie kommt das, dass der Körper hier mehr über uns weiß, als wir über ihn.
Natürlich rätselhaft. Und es wird umso rätselhafter, je genauer man sich das anguckt. Wenn man sich jetzt beispielsweise anguckt, wie entsteht eine Krankheit, ne? Die meisten Erkrankungen, die wir heute haben und die den Menschen zu schaffen machen, langfristig auch dazu führen, dass Menschen sterben. Krebserkrankungen, Gefäßerkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems. Die meisten dieser Erkrankungen entstehen aufgrund von chronischen Entzündungen, beispielsweise, dass die Gefäßwände chronisch entzündet sind und sich dann dort Ablagerungen bilden, die dann eben dazu führen, dass Organe nicht mehr gut durchblutet werden. Beispielsweise, dass chronische Entzündungen dazu führen, dass bestimmte Zellstrukturen entarten, beispielsweise in den Schleimhäuten der Verdauungsorgane oder in der Prostata oder in der Lunge und dann beim gleichzeitig gestörten Immunsystem, das zur Entwicklung von Krebs kommt. Diese chronischen Entzündungen entstehen ja dadurch, dass das Immunsystem, also unser Abwehrsystem, wie man es auch nennt, was mehr ist eigentlich nur als Abwehr, dass dieses Immunsystem gestört ist. Dass dieses Immunsystem beispielsweise zulässt, dass eben Krankheitserreger sich einnisten, Viren, die dann Entzündungsprozesse unterhalten, die letztlich daran münden, dass Krebszellen entstehen oder die Krebszellen nicht erkennen können. Und wenn man sich anguckt, wie dieses Immunsystem funktioniert mit seinen hochspezialisierten Zellen, die im ganzen Körper von den Zehenspitzen bis in alle inneren Organe aufgestellt sind, um Krankheitserreger, äußere und innere, also Mikroorganismen, Krebszellen und so weiter, abzuwehren. Wenn man guckt, wie dieses Immunsystem, dieses hochspezialisierte System funktioniert und diese einzelnen Zellen kommunizieren, zusammenarbeiten, sogar Phänomene wie Informationsaustausch, Gedächtnis und so weiter entwickeln, dann sehe ich, meine ich tatsächlich, dass man sieht, dass da eine hohe Intelligenz am Arbeiten ist. Eine Intelligenz, die man nicht ganz verstehen kann und die tatsächlich etwas damit zu tun hat, wer wir auch sind, als Menschen, als Personen. Denn dieses Immunsystem ist ja darauf gerichtet, wenn es gut funktioniert, sozusagen unsere Unversehrtheit als Mensch zu erhalten. Also das Immunsystem spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und von dem Immunsystem weiß man ja wieder, dass es ganz, ganz eng mit seelischen Vorgängen, also mit bewussten und halbbewussten Vorgängen, mit der Art und Weise, wie ich über mich denke, aber vor allem auch damit, wie ich über mich und andere fühle, verbunden ist.
Da bist du natürlich jetzt ganz nah dran an der Arbeitshypothese, mit der wir unsere Körperausgabe vom Magazin Evolve gemacht haben, wo wir dieses Zitat von Kraft Dürkheim verwendet haben, oder sein Ausdruck, mit dem er sehr intensiv gearbeitet hat. Kraft Dürkheim war ja einerseits Zen-Lehrer, aber er hat sich auch als Leibtherapeut verstanden und hat eben sehr stark die Leiblichkeit in das Zentrum auch seiner spirituellen Arbeit gestellt. Und er hat das so formuliert, das fanden wir einfach so spannend, dass wir es wirklich als Leitmotiv für die ganze Ausgabe genommen haben, vom Körper, den wir haben, zum Leib, der wir sind. Und wenn man diesen Satz sich wirklich kontemplativ nähert, ändert sich da natürlich mein Verhältnis zu meiner Körperlichkeit fundamental. Und vorab nimmt man mal wahr, dass man oft wirklich zu seinem Körper dieses objektivierte Verhältnis hat, dieses Ding, das eben der eigene Körper ist. Der Leib, den ich bin, setzt mich in eine andere Subjektivität. Also einer der spirituellen Ausrichtungen von allen spirituellen Richtungen ist ja wirklich auch ein Wahrnehmen der Nicht-Getrenntheit. Und der Übergang von dem einen Satz zu dem anderen Satz ist ja auch ein Weglassen von Getrenntheit, dass dieser Körper nicht ein Objekt ist, dem ich bei mir zuschauen kann, sondern ich bin das in einer gewissen Art und Weise und habe damit eigentlich eine Subjektivität, die mit all dem, was du jetzt angesprochen hast, von Immunsystem, hier subjektiv direkt zu tun hat. Wenn man auf seinen Körper wirklich sich einlässt, fängt der Körper ja auch an zu sprechen. Und ich nehme an, dass es diese Weisheit ist, die du hier ansprechen möchtest.
Wobei ich ein bisschen Probleme da, oder jetzt verstehe ich sehr gut auch diesen Satz. Ich hatte da ein bisschen dran zu knabbern zum Körper, die ich bin, der ich bin, wirklich Ja zu sagen, weil mir das schon wieder fast zu viel Identifikation ist, weil ich bin nicht mein Körper tatsächlich oder mein Körper ist sicher ein Teil von mir. Mhm. Ich würde mich jetzt nicht so vollständig mit dem Körper identifizieren,
ja,
wie in diesem Satz vielleicht zum Ausdruck kommt, wenn man den so isoliert hört.
Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten in der Redaktion auch eine Diskussion drüber und wo wir dazu gekommen sind, ist ja auch dann die Zusatzfrage, was ich denn eigentlich mit diesem Körper meine, ja? Das oder mit diesem Leib meine, dass der Leib, den ich bin, ja nicht unbedingt beim physischen Leib aufhört.
Ja.
Dass es hier auch noch eine viel subtilere Leiblichkeit gibt, aber dass meine stoffliche Leiblichkeit diese Wahrnehmung hier durchaus ein Zugangsmoment ist, in diese Leiblichkeit als eben nicht getrennte Subjektivität zu erfahren und zu sehen, Moment mal, was sich hier zeigt, ist ja auch nicht nur stoffliche Realitäten, sondern wenn ich anfange, hier Acht zu geben, zeigen sich ja auch subtile Realitäten, die vielleicht über die Stofflichkeit meines Körpers weit hinausgehen.
Also das mit der nicht getrennten Subjektivität, das finde ich jetzt ein Begriff, den ich richtig gut nachvollziehen kann und der vielleicht eine ganz gute Antwort ist auf die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, wie ist das, wenn Körper und Seele eben Geist und Seele oder das Geistige und das Körperliche miteinander in Einklang sind, miteinander in Harmonie sind, sie werden eben wirklich nicht als getrennt erfahren, meine ich, sondern sie werden tatsächlich als eins erfahren. Und das ist das, was letztlich mich hinter ganz, ganz vielen spirituellen Übungswegen, aber auch unter ganz vielen Gesundheitsbemühungen steht, dass man dieses Gefühl sucht, um sozusagen, wenn es so schön heißt, Gesundheit kommt von innen heraus sozusagen Änderungen herbeizuführen.
Ja. Und es hat ja auch mit diesem Kontinuum zu tun, das du hier angesprochen hast. Das ist ja nur eine andere Sichtweise auf das gleiche Phänomen.
Mhm. Und doch, so kann ich den Satz sehr, sehr gut akzeptieren.
Weil ich nehme an, also sowohl von deiner anthroposophischen Ausrichtung als auch von der tibetischen Ausrichtung ist ja meine Körperlichkeit so verstanden, ja, viel mehr als meine physikalische Realität.
Also ich würde sagen, dass die, also wenn man so diesen Leibbegriff nimmt, also für mich ist Leib eigentlich tatsächlich mehr zu verstehen als, nicht nur als physikalische Struktur, das ist sozusagen der äußerste, stofflichste Ausdruck, der ja auch bleibt, zunächst mal als physikalische Struktur, wenn der Mensch gestorben ist, bis dann zu dem Moment, wo die Verwesung eintritt. Aber es gibt darüber hinaus eben Kraftsysteme. Es gibt darüber hinaus Systeme von, was ich kurz erwähnt hatte, von rhythmischen Abläufen, die ungeheuer komplex sind. Also dieses Ganze, was dann eben wirklich sehr, sehr subtil, sehr sensibel, sehr störend anfällig. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, wenn man sozusagen pflegt und zur Geltung kommen lässt, dann auch wieder ungeheuer stabil und ungeheuer kraftvoll sein kann.
Wenn ich hier eine persönliche Frage anhängen darf, eine Sache, die mich auch, wie wir an diesem Thema gearbeitet haben, sehr stark beschäftigt hat. Ich mache hier eine tägliche Yoga-Praxis und ich finde es erstaunlich, jedes Mal, wie einfach der Fluss dieser Bewegungen und dieser Körperübungen meine Wahrnehmung oder mein in der Welt sein innerhalb von Kürze radikal dreht. Es ist eine Wahrnehmung von, dass hier eine Lebendigkeit mich trägt oder mich ausmacht, die mir eigentlich zugrunde liegt, die vorher nicht in meiner Aufmerksamkeit war. Da ist etwas, wo sich meine subjektive Wahrnehmung auf eine Lebendigkeit ausdehnt, die mir eigentlich durch diese bewussten Körperübungen in einer Weise zugänglich gemacht werden, die wahrscheinlich anders auch zugänglich machbar sind, also von Joggen oder Berggehen oder was Gott was. Aber es kommt etwas, das meiner Wahrnehmung nach nicht von diesem lebendigen Strom des Lebens an und für sich getrennt ist. Also meine subjektive Übersetzung ist, zu merken, wie ich eigentlich von dieser Lebenskraft getragen bin. Selbst mein Subjekt, selbst mein Ich-Sein wird eigentlich von diesem getragen. Ist das etwas, was aus deiner Sicht Sinn macht, oder wie würdest du sowas interpretieren?
Ja, das ist was ungeheuer Wichtiges, Tom, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt hier an dieser Stelle noch zur Sprache bringst, weil das läuft natürlich auch einen Begriff hinaus, den wir hier noch gar nicht hatten und der für mich ganz wesentlich ist, nämlich der Begriff der Achtsamkeit. Der Begriff der Achtsamkeit in dem Sinne, dass tatsächlich dadurch, dass wir etwas, was eigentlich die ganze Zeit da ist und uns trägt, in unser Bewusstsein rücken, unsere Aufmerksamkeit dadurch richten, dass wir dadurch tatsächlich in ganz gesunden Umgang mit uns selber eintreten und dass wir dadurch tatsächlich ungeheure Veränderungen auch in unserem Organismus vornehmen, die auch spürbar sind, die auch messbar sind. Also allein schon die Tatsache, ob ich nur atme und an was anderes denke oder ob ich atme und meine Achtsamkeit, meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem lenke, macht einen riesigen Unterschied. Und genauso ist es mit diesen Yoga-Übungen. Und wenn ich es recht überlege, sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Formen der Meditation ganz ähnlich. Und auch da gibt es meiner Ansicht nach gar nicht so die Trennung Meditation in Bewegung, Yoga, Tai Chi oder Qigong, Meditation im Sitzen, wo man zwar still ist, aber letztlich ja auch atmet. Also dieses rhythmische, achtsame oder stille Sitzen, Spüren, die Aufmerksamkeit auf alles zu lenken, was gerade ins Bewusstsein tritt, auch an körperlichen Wahrnehmungen. Egal in welcher Situation, das ist, glaube ich, das unglaublich wichtig ist und was unglaublich gesundend ist. Und dadurch, dass eben diese getrennte, diese Dualität von Bewusstsein und Körper eben überwunden wird in dieser Situation, dadurch entsteht tatsächlich Gesundheit.
Schön, ich möchte gern hier auch noch Zeit machen für einige Hörerfragen. Ich fange hier mal mit einigen Fragen an, die uns per E-Mail schon erreicht haben. Da schreibt ein Hörer, lieber Herr Dr. Meyer, dass Sie anthroposophische und tibetische Medizin kennen, wie sehen Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen westlichem und östlichem Verständnis von Krankheit und Gesundheit?
Unter westlich und östlich versteht, ich sage jetzt mal so, im westlichen Sinne wenn ich damit die naturwissenschaftliche Entwicklung meine, die in der Medizin vor allem so im 19. Jahrhundert richtig dominant war, betrachtet man eben tatsächlich den dem Körper in erster Linie als ein Konglomerat von vielen einzelnen Phänomenen, die isoliert betrachtet und behandelt werden, und bis hin dazu, dass man eben auch die Psyche als etwas sieht und behandelt, was vom Körper weitgehend getrennt ist, was zwar irgendwo als vom Nervensystem hervorgebracht angesehen wird, vom zentralen Nervensystem, während in der tibetischen Medizin, in der östlichen Medizin von Anfang an die Ganzheit von Körper und auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite gesehen wird und die Ursache für unsere Körperlichkeit mit all ihren Anfälligkeiten für Krankheiten von Anfang an in den zugrunde liegenden emotionalen Zuständen gesucht wird, beispielsweise in den buddhistischen sogenannten Geistesgiften wie Zorn oder Gier oder festhalten wollen, Ignoranz, solche Phänomene, die dann dazu führen, dass der Körper in einer Art und Weise sich entwickelt, die eben nicht harmonisch ist und die nach Ausgleich verlangt. Also die östliche Medizin ist von Anfang an und bis heute, da wo sie traditionell gehandhabt wird, psychosomatische Medizin im wirklich ganzheitlichen Sinne, dass man Seele und Körper eigentlich niemals getrennt sieht, während wir in der westlichen Medizin, der Medizin der Einzelheiten haben, der Einzelteile, die eben selten dann tatsächlich zusammengefügt werden irgendwo.
Ist es eine Medizin der Einzelteile oder ist es auch eine Medizin der Einzelteile von Objekten? Also die Beziehung zu diesen Einzelteilen ist ja nie eine Beziehung von ganzheitlicher Subjektivität, wenn ich das so ansprechen darf. Es ist unser Verständnis von der Heilung des Körpers ist ja immer das Machen mit etwas, während die Sichtweise, die du ansprichst, ja ein darauf hören ist, was mir durch die Sprache meines Körpers bewusst werden kann, und dann darauf einzugehen als eine Form von Gesundheitspraxis. Aber es ist ein anderer Bezug dazu, weil ich höre ja auf etwas und veräußere das nicht irgendwie als ein Ding, was da draußen ist.
Genau, der Körper in der westlichen eigentlich zur Außenwelt geworden und zu einer Außenwelt noch dazu, die eben nur aus Einzelteilen besteht und häufig so gesehen wird, dass diese einzelnen Teile gar nicht so viel miteinander zu tun haben.
Wenn ich noch eine Frage von einem Hörer dazu stellen kann, das schreibt ein Hörer aus Berlin: Herr Meyer, ist das wirklich eine tragfähige Theorie, die Sie da andeuten? Beispielsweise gibt es doch eine ganze Reihe von erwachten Meistern, die durch Krankheit oder Krebs starben. Ayakema. Ein sehr fröhlicher Mensch starb an Brustkrebs. Sollte man wirklich Krankheit so ursächlich auf Ängste und so weiter zurückführen, dass das eine Rolle spielen kann, ist klar, aber sind das kausale Zusammenhänge? Was meinen Sie? Mit besten Grüßen. Ist natürlich eine berechtigte Frage. Es gibt wirklich Beispiele von Menschen, die zumindest angenommenerweise eine tiefe spirituelle Realisation haben, die aber teilweise sehr an schweren Krankheiten, teilweise auch elend gestorben sind.
Die Frage ist, was haben diese Menschen, bedeutet in dem Zusammenhang Erwachen sozusagen, dass man alle Krankheitserreger oder alle kränkenden körperlichen Ursachen ausgeglichen oder überwunden haben. Das kann ein erwachter Meister nicht beispielsweise eben auch an einer Infektionskrankheit oder an einem Krebs sterben. Und was bedeutet es auch möglicherweise für jemand, der spirituell fortgeschritten ist, mit einer Krankheit umzugehen in einer Art und Weise, die eben anders ist als jemand, der mit der Krankheit umgeht und die Krankheit nur weghaben will. Damit will ich meinen, auch jemand, der vielleicht einer körperlichen, schweren Krankheit stirbt und das als sein Schicksal hat, dass er vielleicht sogar in einer gewissen Weise frei gewählt hat. Jemand, der an der Krankheit stirbt oder mit einer Krankheit stirbt, muss nicht unbedingt an dieser Krankheit sterben, sondern kann vielleicht auch, obwohl er an der Krankheit stirbt, im Umgang mit der Krankheit und im Leben mit der Krankheit Kräfte entwickelt haben, die ihm wichtig waren, die ihn spirituell auch weitergebracht haben. Also ich würde vielleicht, ist das zu absolut, wenn ich sage, eine spirituelle Lebensweise schützt vor Krankheit, das soll jetzt nicht so klingen, als ob die Menschheit dann gesund ist und kein Mensch mehr krank werden kann. Ich denke, das ist etwas, das wäre als Ideal einfach überzogen und in einer gewissen Weise auch größenwahnsinnig, diesen Anspruch an sich zu haben. Aber in dem Moment, wo ich krank werde, kann ich auf eine Art und Weise mit der Krankheit umgehen, die mich sehr, sehr stark einschränkt und die die Krankheit, die beispielsweise eine körperliche Erkrankung sein kann, noch zu einer seelischen Erkrankung, die beispielsweise eine Depression führt oder in tiefe Verzweiflung führt. Oder ich kann mit der Erkrankung in einer Art und Weise umgehen, ohne mental oder in meinem Leben so stark eingeschränkt zu sein durch die Krankheit und vielleicht sogar in dieser Situation noch sehr, sehr viel Positives geben für andere Menschen, die in ähnlicher Weise erkrankt sind und die diese Kräfte von sich aus nicht haben.
Nee, das macht Sinn. Vielleicht passt dazu auch wirklich noch eine andere Frage von einem anderen Hörer. Der schreibt, es gibt ja heute auch eine große Faszination mit Körper und Gesundheit, die oft etwas Narzisstisches und Instrumentelles hat. Könnte die starke Beziehung zwischen Spiritualität und Gesundheit nicht auch zu einer narzisstischen Haltung führen, in der wir vergessen, dass wir auch als körperliche Wesen einem größeren ganzen Leben, das unsere Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht?
Ich denke, dass die Gefahr des Narzissmus oder eine zu starke Ich-Bezogenheit, die sich beispielsweise dann auch in Dogmatismus oder in sehr starken Ehrgeiz äußern kann, dass die mit jeder spirituellen Entwicklung gegeben ist und auch mit jeder Bemühung um Gesundheit, mit jeder Diät, von der man meint, dass die ganze Welt jetzt auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten soll oder mit jeder Art von Übung, in die man meint, jetzt seinen Partner oder die ganze Familie mit einzubeziehen. Ich denke, dass diese Gefahr tatsächlich gegeben ist. Und deshalb ist es so wichtig, neben all diesen Bemühungen um Gesundheit und neben all diesen Bemühungen um Gelassenheit, um Positivität und um Selbstoptimierung gleichzeitig das Interesse an anderen Menschen nicht aufzugeben und vor allem Großzügigkeit, Duldsamkeit, Toleranz auch den Menschen gegenüber zu üben, die eben solche Wege nicht gehen.
Könnte man nicht auch sagen, dass es hier vielleicht auch einen erweiterten Gesundheitsbegriff braucht? Weil wenn wir, ich gehe mal ganz ins große Politische, ja, wenn man diese wirklich zutiefst erschreckenden Konflikte vom Nahen Osten bis Ukraine jetzt nicht einfach als was Äußerliches wahrnimmt, sondern als etwas, das mich auch in meinem Hiersein betrifft oder das von mir eigentlich auch nicht getrennt ist, ist ja diese Aufmerksamkeit, die du vorher vom Körper gesprochen hast, ja auch auf dieser Ebene von Bedeutung. Das heißt, da ist eine Wahrnehmung von etwas, was gesund ist oder gesundheitsfördernd ist und etwas, was wirklich dem Gegenteil hier entspricht, ja auch ähnlich wahrnehmbar wie in meiner physischen, persönlichen Körperlichkeit. Kann man auch einen so erweiterten Gesundheitsbegriff annehmen oder ist das jetzt eine Überziehung des Gesundheitsbegriffs?
Wie du diese damit einbeziehst, das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
Ich würde mal sagen, viele von uns leiden doch auch an der aktuellen krisenhaften Situation der Welt.
Absolut.
Und dieses Leiden an dem ist nicht unähnlich als ein Leiden an der eigenen Krankheit. Vielleicht braucht sie auch eine Wahrnehmung, dass meine Gesundheit nicht nur sozusagen meine individuelle Gesundheit ist, sondern dass ich auch von dem Weltganzen weniger getrennt bin, als wir uns normalerweise in unserer westlichen individualisierten Selbstwahrnehmung wahrnehmen. Dass meine Subjektivität letztendlich auch nicht getrennt ist von dem, was Rilke so schön den Weltinnenraum nennt. Mhm. Und dass das ähnlich wahrnehmbar ist oder ähnlich zu mir spricht wie mein persönlicher Innenraum.
Ja, das ist sicher diese Weltsituation als eine ganz, ganz starke Herausforderung, weil ich da eben auch sehr stark drunter leide, was beispielsweise in der Ukraine geschieht. Und ich bin ja in Ost-Berlin aufgewachsen, ich bin auf eine russische Schule gegangen, ich habe also eine sehr, sehr starke Beziehung zum russischen Volk und zur russischen Kultur und von daher betrifft mich das noch stärker auch emotional. Ja. Und für mich ist das natürlich, wenn sowas passiert, da draußen in der Welt, ist das für mich natürlich auch eine Herausforderung, um mich selber zu hinterfragen, wie ist das denn mit deinen Gefühlen, was Toleranz anbetrifft, was Nationalismus anbetrifft, was Verortung in bestimmten Traditionen anbetrifft, die man sich zu eigen macht. Also das ist ja das, was die Menschen im Moment zumindest teilweise dazu antreibt, sich in diese konflikthaften Auseinandersetzungen, diese kriegerischen Auseinandersetzungen zu begehen. Und von daher denke ich tatsächlich, dass man das nicht als getrennt wahrnehmen kann und das, was da von außen sozusagen uns entgegenkommt und uns belastet, das ist etwas, was natürlich auch mit uns selber zu tun hat. Das sehe ich ganz genauso, dass ein erweiterter Gesundheitsbegriff, das andere, was vielleicht auch in diese Richtung geht, dann gleich von der anderen Seite sozusagen, ist das, was man, und das ist vielleicht nochmal eine Antwort auf den Kollegen, der nach dem Narzissmus gefragt hat. Wie ist das mit dem Narzissmus? Wird man nicht zwangsläufig vielleicht sogar narzisstisch, wenn man sich nur um die eigene Entwicklung und um die eigene Gesundheit bemüht? Der Hörer, der diese E-Mail geschrieben hat, die richtige Antwort, die habe ich ihm vielleicht noch gar nicht gegeben. Ich denke, es ist genauso wichtig, sich eben um die Gesundheit der anderen Menschen mitzubemühen. Und für mich ist das eine unglaublich wichtige Motivation sogar gewesen, bestimmte Dinge in meinem Leben zu ändern, als zum Rauchen aufzuhören, Sport zu treiben und verschiedene andere Dinge. Ich hatte mehrere Phasen in meinem Leben, wo ich mich radikal in meinen Lebensgewohnheiten geändert habe. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht nur für mich getan, sondern ich habe es vor allem für die anderen Menschen getan, also für meine Patienten, die tagtäglich zu mir kommen und denen gegenüber ich immer so relativ machtlos dastand mit meinen Ratschlägen. Und in dem Moment, wo ich das selber getan habe, ich in einer guten Weise ein Vorbild sein kann und sagen kann, wie es geht. Selbst Veränderung ist möglich und macht außerdem noch Spaß und ist ein Gewinn für einen selber. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen zu kurz gedacht war. Und von daher bin ich sehr dankbar für diese Nachfrage, für diese kritische Nachfrage, sondern nur an sich selbst und seine eigene Gesundheit denkt, gerade wenn man eben ganzheitlich die Frage nach der Gesundheit stellt, geht es letztlich um die Gesundheit von allen Menschen oder vielleicht sogar von allen fühlenden Wesen oder von der ganzen Welt, die man nicht aus dem Auge verlieren kann, nicht aus dem Auge verlieren darf. Sonst bin ich wirklich einseitig, narzisstisch, egoistisch und auf eine gewisse Art und Weise dann auch wieder krank.
Ja, sehr schön. Wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, ich möchte aber noch eine Frage hier herumgeben, die noch in eine ganz andere Richtung geht. Da schreibt ein Hörer, der Leib, der ich bin, schließt das nicht gerade mit ein, dass mir das nicht in seiner Gänze verfügbar sein kann. Krankheit, Gebrechen, Tod sind auch Momente, die uns mit Dimensionen des Seins in Verbindung setzen, über die wir nicht eine völlige Verfügungsgewalt und oft nur eine recht eingeschränkte Einflussnahme und Kontrolle haben. Die ganz und gar nicht bedeutet, was ganz und gar nicht bedeutet, dass wir Opfer sind.
Was würdest du da, wo siehst du da jetzt die Frage, Tom?
Die Frage, wie du das siehst, in Bezug auf, deine Aussage, dass es um Gesundheit geht und dass Gesundheit in einem gewissen Sinne, so würde ich dich auch verstanden haben, die Antwort ist. Aber der Hörer sagt, ist nicht aber auch, sagen, dass das Gegenteil, Krankheit, Gebrechen und Tod, Momente, die uns wirklich mit den Dimensionen des Seins in Verbindung bringen, ist das nicht Teil des Lebens selber, würde ich jetzt dazu sagen.
In einem erweiterten Gesundheit, in einem erweiterten Sinne bedeutet Gesundheit vielleicht nicht nur sozusagen körperliche Unversehrtheit, Fitness, Freiheit von Krankheiten, sondern im erweiterten Sinne kann Gesundheit auch bedeuten, gerade in solchen Situationen, die ja tatsächlich unausweichlich sind. Wir alle werden alt, wir alle werden, egal wie wir uns binden und egal was wir tun, wahrscheinlich irgendwann eine Krankheit entwickeln, an der wir letztlich auch sterben werden, an der wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch leiden werden. Wir sind allen möglichen Gefährdungen von außen ausgesetzt, die wir gar nicht ausschließen können, beispielsweise Unfällen, aber auch anderen Einflüssen. Was bedeutet in Bezug, mit Blick auf solche Unvermeidlichkeiten Gesundheit? Vielleicht bedeutet Gesundheit hier tatsächlich diese Situation auch und diese Phänomene auch als zugehörig zu sich erkennen und auch zu sagen, ja, das bin ich, das ist mein Leid, der da eben jetzt diese oder jene Störung aufweist. Also das, was Akzeptanz bedeutet, das, was man auch Akzeptanz nennt, in einem Sinne, die nicht fatalistisch ist und die nicht aufgeben bedeutet, die aber dennoch bedeutet, das gehört jetzt zu mir, ich nehme es an und ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich versuche trotzdem ein waches und volles Leben zu führen. Mhm. Oder ich versuche in einer Art und Weise zu sterben, in der ich mein Leben bis zum letzten Atemzug, soweit es mir möglich ist, so lebe, dass ich mich über jeden Tag und über jede Stunde freuen kann.
In gewissen Sinn
ohne mit meinem Schicksal zu hadern.
Genau. In gewissen Sinn kommen wir ja auch hier zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück, wo du darüber gesprochen hast, wie die Unbegrenztheit des Geistes oft der Begrenztheit des Körpers im Wege steht und wie hier wirklich auch die eigene Körperlichkeit anzunehmen, eben auch mit Begrenztheit heißt ja unter anderem auch unsere Sterblichkeit. dass so würde ich dich jetzt interpretieren, dieses Annehmen können eine Form von Gesundheit ist.
Also Akzeptanz, denke ich, ist eine Form, ist eine Akzeptanz ist Akzeptanz des Unvermeidlichen, dessen was passiert. Also wenn ich morgen früh, obwohl ich morgen ganz, ganz viel vorhabe, wenn ich morgen mit 39 Fieber im Bett liege, dass ich das annehmen kann, dass ich sagen kann, das bin ich, und obwohl mir die Situation überhaupt nicht passt, mich dann sozusagen auch in die veränderte Situation, vor die sich die Krankheit jetzt stellt, mit dieser veränderten Situation umzugehen in einer Art und Weise, die eben frei ist von Hader, die frei ist davon, Widerstand zu leisten und die frei ist davon, die Krankheit noch schlimmer zu machen, als sie ist, sozusagen. Ich werde wohl überhaupt nicht mehr gesund, oder ich habe wahnsinniges dies oder jenes und es wird überhaupt nicht besser. Ich denke, das ist auch eine Form von Gesundheit, dass man dieses Unvermeidliche, das, was passiert, eben auch akzeptieren kann und als zu sich selbst gehörig annehmen kann. Und momentan bin ich ja sehr, sehr viel unterwegs, eigentlich von früh bis spät, und behandle Menschen mit Grippe, die also in dieser wirklich sehr, sehr schlimmen Epidemie in diesem Jahr im Sinne von sehr ausgeprägt, sehr viele Menschen betreffend, krank sind, Fieber haben und die das eigentlich tatsächlich nur als negativ und als schlimm erleben. Aber wenn ich das dann sehe, dass Menschen auf einmal in der Situation sind, mal aus dem Ganzen, die Wirtschaft beziffert ja schon wieder die Ausfälle in Milliardenhöhe, wenn dass Menschen aus diesen wirtschaftlichen Zwängen herausgenommen sind und einfach nur da sein können, Fieber haben können, und abwarten und Tee trinken, bis es ihnen wieder besser geht. Der eine oder andere empfindet das auch als ein ungeheures Geschenk, weil ihn diese Krankheit, diese Aufnahmesituation vielleicht eine Zeit mit sich selber ermöglicht, die er sonst nicht hätte.
Frank, ich darf das auch als Schlusswort nehmen, das finde ich sehr spannend. Herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörern, auch für ihre Beteiligung. Und ich glaube, das war wirklich auch ein sehr spannendes Nachgehen, dass der Körper hier wirklich, ich sag mal so, mehr zu sagen hat, als man oft überlegt. Vielen Dank. Und
ja, ich danke dir auch.
Schönen guten Abend.
Danke, Zuhörer.